1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.
Wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin auf eine Erkenntnis stößt, zum Beispiel im Bereich Medizin, Penicillin tötet Bakterien, dann ist es doch total normal, dass dieser Wissenschaftler oder diese Wissenschaftlerin daran weiterforscht und die Erkenntnisse veröffentlicht, der Gesellschaft zugänglich macht, damit wir alle davon profitieren können. Keine Zensur, keine Einschränkungen. Ist doch klar, oder? Selbst wenn es um Erkenntnisse geht, die wir oder die Politik oder die Industrie vielleicht nicht so gern hören. Aber nein, das ist gar nicht so klar. Das hohe Gut der Wissenschaftsfreiheit war nicht immer selbstverständlich und ist es tatsächlich auch heute nicht. Das ist unser Thema heute hier bei 1652. Wir machen einen Deep Dive in die Forschungsgeschichte und schauen, was das damals mit dem Heute zu tun hat. Und wie immer tauche ich hier nicht alleine, sondern habe zum einen meinen Kompagnon dabei, den Sie schon kennen, wenn Sie uns öfter hören.
Hallo, mein Name ist Danny Weber, ich bin Archivar und leite die Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina.
Ja, und heute ist auch wieder so eine Folge, da sind wir nicht zu zweit, sondern sogar zu dritt unterwegs.
Ja, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Für mich ist es das erste Mal. Mein Name ist Bettina Rockenbach und ich bin seit knapp anderthalb Jahren die Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Frau Rockenbach, Sie kommen vor allem im zweiten Teil dieser Folge ins Spiel, wenn es darum geht, wie es um die Wissenschaftsfreiheit jetzt in der Gegenwart bestellt ist. Vorher machen wir aber wie immer eine Reise in die Vergangenheit. Und wie in jeder Folge haben Sie, Herr Weber, dafür einen Aufhänger mitgebracht, ein Objekt aus dem Archiv der Leopoldina, das schon mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel hat.
Genau, es handelt sich um eine Urkunde Kaiser Leopolds I. aus dem Jahre 1687.
Also jetzt mal schnell Kopfrechnen. 35 Jahre nach Gründung der Leopoldina.
Ja, und die Urkunde macht auch optisch wirklich etwas her. Wenn Sie schon mal eine mittelalterliche oder eine frühneuzeitliche Urkunde in einem Museum oder im Archiv gesehen haben, dann sind das ja in der Regel Objekte, die aus einer Seite bestehen und die zum Schutz bzw. zum Transport mehrfach gefaltet wurden und wo dann unten so ganz viele Siegel befestigt sind. In unserem Fall handelt es sich um eine Urkunde in Buchform. Schon das ist was Besonderes. Sie hat Maße von 29 x 24,5 cm, umfasst 42 Seiten und das wurde das große Majestätssiegel in Wachs beigegeben. Und auch das ist sehr beeindruckend, denn es hat einen Durchmesser von 12 cm. Mhm. Äußerlich ist die Urkunde heute in einem Einband aus rotem Samt eingebunden und das Wachssiegel ist in einer Holzschatulle. Das sind aber also äußerliche Bearbeiten, die sind nicht original aus dem 17. Jahrhundert, sondern die stammen ungefähr aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Die Urkunde ist in lateinischer Sprache verfasst. In der Datumszeile ist zu lesen, dass sie am 7. August 1687 in Wien ausgestellt wurde und Kaiser Leopold I. hat sie eigenhändig unterschrieben.
Und warum haben Sie diese Urkunde heute mitgebracht?
Ja, mit dieser Urkunde wurden der Akademie eine ganze Reihe von besonderen Rechten und Privilegien übertragen. Davon auch manche, die man zunächst nicht mit Wissenschaft in Beziehung bringen würde. Aber zwei Rechte will ich ganz besonders herausgreifen. Einerseits wurde die Unabhängigkeit der Akademie bestätigt und andererseits wurde ihr die Zensurfreiheit gewährt. Und dies sind auch aus der Gegenwart gesprochen wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wissenschaft.
Unabhängigkeit, Zensurfreiheit. Frau Rockenbach, das klingt ja nach kompletten Selbstverständlichkeiten eigentlich, dass Wissenschaft frei ist und eben nur geleitet ist von der Suche nach Wahrheit, nach neuen Erkenntnissen. Warum ist es auch in Ihren Augen so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen?
Das ist aus zwei Gründen wichtig. Der erste betrifft die Leitidee von Wissenschaft, die der Leopoldina seit ihrer Gründung folgt. Die Wissenschaft soll dem Gemeinwohl dienen, also zum Beispiel auch unserem wirtschaftlichen Wohlstand beitragen. Damit das gelingt, müssen wir den Forscherinnen und Forschern einen möglichst großen Spielraum geben, in dem sie ihrer Neugier freien Lauf lassen können. Der zweite Grund, gerade heute über Wissenschaftsfreiheit zu sprechen, ist ganz aktuell. Sie ist so bedroht wie schon lange nicht mehr und das nicht nur in Autokratien und Diktaturen, sondern auch in Demokratien und vielleicht sogar bei uns in Deutschland.
Krass, das würde man ja gar nicht denken. Man spricht immer über andere Länder, aber auch in Deutschland ist das Thema akut, ja?
Ja, wenn man verfolgt, was die Medien oder auch manche Parteien äußern, sind das durchaus Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit.
Darüber sprechen wir dann gleich auch noch ausführlicher miteinander. Bleiben wir aber erstmal in der Geschichte und gucken, wie es zu diesem Privileg der Unabhängigkeit und Zensurfreiheit überhaupt gekommen ist damals. Vielleicht können wir uns diesen Kaiser Leopold mal genauer angucken, Herr Weber. Und Decken wir doch vielleicht erstmal diesen No-Brainer auf. Kaiser Leopold, Leopoldina, also kamen die Leopoldiner so zu ihrem Namen.
Ja, auch das ist in der Urkunde festgehalten, dass die Akademie seinen Namen tragen darf. Übrigens ist der Name dann später auch nochmal erweitert worden. Der Sohn Leopolds, also Karl VI., gewährte der Akademie 1712 das Recht, sich auch nach ihm zu benennen, sodass die Akademie fortan Sacri Romani Imperii Academiae Caesarea Leopoldino Carolina Naturae Curiosorum oder in Deutsch des Heiligen Römischen Reiches Kaiserliche Leopoldinisch-Karolinische Akademie der Naturforscher genannt wurde.
Und warum war es ausgerechnet dieser Kaiser Leopold, der Leopoldina die Freiheit ihrer Forschung garantiert hat? Lief das über Kontakte, über Vitamin B?
Na, darüber hatten wir schon mal in einer anderen Folge unseres Podcastes 1652 gesprochen, denn der Türöffner, wenn man so will, war die erste Wissenschaftszeitschrift der Welt, die von der Leopoldina ab 1670 herausgegeben wurde und die man Kaiser Leopold widmete, der die Widmung nicht nur akzeptierte, sondern auch auf seine Weise auch an der Zeitschrift sich beteiligte. Er verpflichtete einen seiner Leibärzte, der dann im Übrigen später auch Mitglied der Akademie wurde, Artikel über Stücke aus der kaiserlichen Wunderkammer beizusteuern. Und so kam man in Kontakt und blieb im Austausch.
Kaiserliche Wunderkammer, können Sie einmal kurz erklären, was das ist?
Oh ja, Wunderkammern sind was ganz Tolles. Wunderkammern des Barocks gingen aus den Kuriositätenkabinetten der Renaissance hervor und stellen, wenn man so will, Sammlungskonzepte dar, die die Vorform unserer modernen Museen also gewesen sind. Es gab vermischte Wunderkammern, das heißt, wo beispielsweise Kunst- und Naturalobjekte gemeinsam gesammelt und präsentiert wurden, aber auch reine Kunst- bzw. reine Naturalienkabinette sind nachweisbar. Im Übrigen auch bei ganz vielen Mitgliedern der Leopoldina, die hatten eigene Kunst- und Naturalienkammern. Und Leopold verfügte über so eine Sammlung, die er geerbt hatte und weiter ausbaute. Insgesamt wurden 5 Stücke zur Beschreibung angekündigt und später die Texte eingereicht. Darunter zum Beispiel, nur dass man mal eins von den 5 etwas deutlicher machen kann, ein Besoarstein, der wegen seiner angenommenen Wirkung gegen Gifte sehr hoch geschätzt war.
Was war noch gleich ein Besoarstein?
Ja, das ist also, früher war es so gewesen, dass man unterschiedlichen Steinen unterschiedliche Heilwirkung beigemessen hat. Das ist auch noch im 17. Jahrhundert so. Also man kann ein anderes Beispiel nehmen, die sogenannten Adler- oder Blutsteine. Die wurden also beispielsweise dazu benutzt, also um blutstillende Wirkungen herbeizuführen. Und dem Besoarstein hat man nachgesagt, dass er bei Giften helfen kann.
Diese Artikel über Dinge aus der Wunderkammer, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Home-Story über Prominente heutzutage. So, hey, das ist meine Villa, das ist mein Pool. Muss ich mir das so vorstellen?
Oh nee, das, das ist wohl heute eher dem Ego der Personen. Also das steht da im Mittelpunkt, die da porträtiert werden. Hier ging es wirklich um Wertschätzung dessen, was die Akademie sich als Programm vorgenommen hatte. Der Autor der Artikel wurde dann auch prompt Akademiemitglied, das hatte ich ja schon gesagt. Und darüber hinaus gewann die Akademie wichtige Fürsprecher im kaiserlichen Umfeld. Also so ein Hof ist ja ein eigener Mikrokosmos. Ja, da sind ganz viele Personen unterwegs gewesen. Es gab mehrere Leibärzte, die dann später auch Mitglied wurden. Und es gab so Fürsprecher für die Akademie. Bereits 1677 erhielt die Leopoldina eine erste Urkunde von Leopold, in der die Akademiestatuten anerkannt wurden. Und aus heutiger Perspektive ist das so ein wichtiger Zwischenschritt. Ne? Also ein Zeichen der Wertschätzung, könnte man sagen.
Also so nach dem Motto, hey, Daumen hoch, ich finde grundlegend schon mal gut, dass es euch gibt und was ihr macht.
Genau so. Wobei natürlich die Akademiemitglieder zunächst erst mal enttäuscht waren, weil die hatten sich mehr darunter vorgestellt und versprochen.
Okay, aber später gab es ja noch mehr. Darüber hinaus, so ein Kaiser konnte ja in vielerlei Hinsicht machen, was er will. War Leopold auch einfach ein Fan von Wissenschaft, so wie wir alle hier?
Na, Leopold war der Sohn Kaiser Ferdinands III. Und eigentlich war sein älterer Bruder Ferdinand IV. Als Herrscher vorgesehen. Nun war aber das Problem, dass Ferdinand IV. Noch vor seinem Vater mit 20 Jahren, jetzt interessanterweise, an den Pocken starb. Ein Problem, was wenige Jahrzehnte später so hätte nie mehr auftreten können, weil man im 18. Jahrhundert zu den Pockenimpfungen übergegangen ist. Sodass aber dann, nachdem sein älterer Bruder gestorben war, Leopold in der Erbfolge aufrückte. Und Leopold war eigentlich für eine geistliche Laufbahn vorgesehen. Und so war dann auch seine Erziehung und Ausbildung verlaufen. Das heißt, also Gelehrsamkeit stand also im Mittelpunkt statt die Ausbildung in Kriegskunst. Ne? Er konnte mehrere Sprachen, war musikalisch und wissenschaftlich gebildet. Und es gibt die schöne Zuschreibung, dass er sich zeitlebens lieber mit Bibliothekaren, Ärzten und Geistlichen unterhielt, als mit Ministern und Militärs. Also ein gelehrter Herrscher, der sich aber aufgrund der Zeitumstände sein Leben lang mit Krieg und Konflikten auseinandersetzen musste.
Ich würde an der Stelle, Herr Weber, gerne nochmal auf diese Urkunde genauer schauen, die Leopold damals ausgestellt hat. Sie haben schon gesagt, 42 Seiten hat die. Was steht denn da bitte alles drin?
Ja, also die Urkunde ist wirklich äußerlich, aber auch inhaltlich ein ganz faszinierendes Stück, über die ich also eine ganze Podcast-Folge nur über den Inhalt sprechen könnte.
Und zügeln Sie sich.
Die einzelnen Rechte oder die einzelnen Dinge etwas näher erläutern. Aber mit Blick auf die inhaltlichen Aspekte kann man sagen, dass die Akademie einen bunten Strauß an Privilegien und Rechten übertragen bekommen hat. Wir lesen da beispielsweise, dass die Akademie Wappen und Siegel führen durfte. Die Akademie erhielt das Promotionsrecht, also was sehr wichtig ist, was normalerweise nur die Universitäten hatten. Mhm. Der Präsident und sein Stellvertreter wurden mit der Wahl in den Adelsstand erhoben. Aber ja, zwei Aspekte waren ganz zentral. Kaiser Leopold garantierte der Akademie die Unabhängigkeit und zweitens wurde die Freiheit von Zensur festgeschrieben. Und das sind beides bis heute fundamentale Bestandteile von Wissenschaftsfreiheit.
Dass die Leopoldina sich eben selbstständig organisieren und entscheiden darf, was erforscht wird, ohne Vorschriften. Können Sie konkret illustrieren, warum das damals so was Besonderes war?
Ja, wir kommen ja noch dazu, dass das nicht nur im historischen Kontext etwas Besonderes ist, wenn Sie beispielsweise daran denken, wo auf der Welt heute eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler nicht ohne weiteres sagen kann, was er oder sie für wissenschaftlich korrekt hält. Umso mehr ist es natürlich in historischer Perspektive interessant. Egal, ob Adel oder Klerus, immer haben die Mächtigen versucht, unliebsame Dinge zu unterdrücken und besonders dann, wenn sie befürchten mussten, dass dadurch ihre Macht oder ihre Autorität im Kern angegriffen werden. Denken Sie beispielsweise an die Auseinandersetzung zwischen Galileo Galilei und der Inquisition nur wenige Jahrzehnte, also 1632 ist es, vor der Ausstellung des Privilegs für die Leopoldina, da wird das nochmal deutlicher, welche enorme Wirkung das eigentlich hatte, wo die Kirche versucht hat, wissenschaftliche Erkenntnisse massiv zu unterdrücken. Aber auch direkt mit Bezug zur Akademie lässt sich das sehr, sehr schön illustrieren. An einem guten Beispiel, die Publikation des Arztes und Priors des Klosters Andex, Ulrich Staudigl, der lebte von 1644 bis 1720, wurden durch die Universität Salzburg Ende des 17. Jahrhunderts also sehr stark unterdrückt und er wurde sogar in seinen Forschungen behindert. Und es ist so, dass er 1701 zum Mitglied der Leopoldina gewählt wurde und zwischen dem Wahljahr, also 1701, und 1715 lassen sich 7 wissenschaftliche Aufsätze zu ganz unterschiedlichen Themen in der Zeitschrift der Akademie nachweisen. Also die Akademie hatte die Zensurfreiheit und sie legte selbst fest, was in ihrer Zeitschrift veröffentlicht werden sollte. Und da ist das Beispiel von Ulrich Staudigl wirklich sehr einprägsam. Also vorher hatte man ihm untersagt zu veröffentlichen und mit der Zuwahl in die Leopoldina hatte er die Chance, das Zensur Freiheitsprivileg zu nutzen.
Ich wollte gerade sagen, da konnte er dann endlich wirklich seinem Forschungsdrang frei nachgehen. Jetzt wird in dieser Urkunde die Leopoldina zur Akademie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ernannt. Heißt das, sie war damals quasi schon das, was sie heute ist, die Nationale Akademie der Wissenschaften?
Nee, also das ist wirklich ein ganz großes Missverständnis. Es handelt sich um einen Ehrentitel, der hatte keinerlei rechtlichen Charakter an der Stelle. Also der Kaiser sagte, das ist meine Reichsakademie und mit diesem Ehrentitel Reichsakademie ist die Leopoldina quasi ausgezeichnet worden. Das hatte keine verfassungsrechtlichen Implikationen. Nationalakademie ist die Leopoldina wirklich erst seit dem Jahr 2008.
Okay, und auch darüber gibt es eine Folge hier bei 1652 darüber, was das eigentlich heißt, Nationale Akademie der Wissenschaften und wie es dazu kam, dass die Leopoldina das geworden ist, auch ohne Kaiser, dafür mit einem Bundespräsidenten als Schirmherr. Abonnieren Sie uns gern, dann verpassen Sie hier nichts. Und damit wollen wir einen Sprung ins Jetzt machen hier bei 1652, dem Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ich begrüße nochmal ganz herzlich die Präsidentin der Akademie, Professor Dr. Bettina Rockenbach. Hallo.
Hallo und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön von mir, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Na, danke, dass Sie da sind. Wir haben jetzt lange über diese Urkunde gesprochen, in der Kaiser Leopold I. der Leopoldina Wissenschaftsfreiheit garantiert. Wo ist denn diese Freiheit heute festgeschrieben? Also ich nehme doch mal stark an, dass Sie jetzt nicht immer diese Urkunde aus dem 17. Jahrhundert rausholen und rumzeigen.
Nein, das brauchen wir nicht. Also das machen wir schon, wenn wir sie unseren zahlreichen Besucherinnen und Besuchern in unserem Archiv zeigen.
Okay.
Aber in Deutschland können wir auf unsere Verfassung verweisen. Da heißt es nämlich im Artikel 5 Absatz 3 unseres Grundgesetzes, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes vor 77 Jahren daran gedacht haben, dies so zu formulieren, ist für uns Forscherinnen und Forscher natürlich extrem wichtig. Denn wenn man mal in andere Staaten guckt, ist das nicht so selbstverständlich. In der Europäischen Union wurde die Wissenschaftsfreiheit erst 2009 rechtsverbindlich geschützt. Da gibt es den Artikel 13 der Charta der Grundrechte der EU und der sagt, Kunst und Forschung sind frei, die akademische Freiheit wird geachtet. Wobei sich das Verständnis von Wissenschaftsfreiheit natürlich gewandelt hat und auch weiter wandeln wird. Aber es gibt zwei Kernelemente. Das erste ist, Wissenschaftsfreiheit heißt, dass die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Recht haben, staatliche Eingriffe in die eigene Forschung abzuwehren. Ein Minister darf einer Wissenschaftlerin an seiner Universität in seinem Bundesland nicht vorschreiben, woran sie forscht und was herauskommen kann. Und zweitens heißt Wissenschaftsfreiheit, dass die Wissenschaft einen Anspruch darauf hat, staatliche Mittel zu erhalten, um frei forschen zu können. Daher ist es anders als zu Leopolds Zeiten kein Gnadenakt eines Herrschers, wenn die Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland heutzutage zum allergrößten Teil von Bund und Ländern finanziert werden.
Diese Freiheit ist also ein hohes Gut, die Wissenschaftsfreiheit, aber welche Pflichten ergeben sich denn auch aus dieser Freiheit?
Das ist eine ganz vielschichtige Frage, über die wir sehr lange miteinander reden können. Aber lassen Sie mich einen Aspekt herausgreifen und das betrifft die Verantwortung. Und das ist die Frage, sind Otto Hahn und Lise Meitner für die Entwicklung der Atombombe verantwortlich, weil sie die Kernspaltung entdeckt haben? Sind James Watson, Francis Crick und Rosalind Franklin für die Missbräuche der Gentechnik verantwortlich, weil sie die Struktur der DNA entdeckt haben? In beiden Fällen lautet meine Antwort nein. Aber Wissenschaftsfreiheit bedeutet auch, dass sich Forscherinnen und Forscher Gedanken machen sollen, welche Folgen ihre Forschungsergebnisse haben können. Das machen wir in der Leopoldina zum Beispiel zusammen mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem größten deutschen Forschungsförderer. Wir haben den gemeinsamen Ausschuss für sicherheitsrelevante Forschung eingesetzt. Der beschäftigt sich mit der Frage zum Beispiel, was sind Forschungsgebiete, in denen besonders genau von der Wissenschaft selbst darauf geachtet werden muss, ob die Forschungsergebnisse verbrecherisch missbraucht werden könnten? Wie können wir Forscherinnen und Forscher darin schulen, hierfür eine große Sensibilität zu entwickeln? Und wie können sie, wenn sie auf solchen Gebieten forschen, damit umgehen?
Und inwiefern heißt denn Wissenschaftsfreiheit, dass die Forschung einfach alles darf? Oder andersrum gefragt, also es klang jetzt auch schon so ein bisschen an, wo findet denn diese Freiheit vielleicht auch Grenzen?
Diese Grenzen sind sehr klar und das ist eigentlich selbstverständlich, aber ich unterstreiche das hier nochmal gerne. Forscherinnen und Forscher dürfen sich über Menschenrechte und geltende Gesetze nicht hinwegsetzen mit dem Argument, dies müssen sie nun machen, um in ihren Forschungsprojekten voranzukommen. Ganz im Gegenteil. Die Wissenschaft muss sich an universelle ethische Normen, internationale Abkommen und nationale Gesetzgebung halten. Die Wissenschaft darf Politik und Gesellschaft beraten, wie Gesetze sinnvollerweise formuliert werden sollen, aber die Wissenschaft gibt sich nicht selbst die Gesetze, in dessen Rahmen sie forschen darf. Die Grenzen der Wissenschaftsfreiheit zu ziehen, ist keine Angelegenheit der Wissenschaft.
Sie sprechen gerade schon von Abkommen, von Gesetzgebungen. Das sind ja alles Dinge, die verhandelbar sind. Also es ist ja verhandelbar, wo diese Grenzen liegen oder es kann sogar von oben vorgegeben werden. Wo sehen Sie die Wissenschaftsfreiheit derzeit denn in Gefahr? In welchen Ländern? Bei welchen Themen?
Denken Sie da nur an die Auswirkung geopolitischer Konflikte auf die Wissenschaft. Seit Jahrhunderten hängt der wissenschaftliche Fortschritt weitgehend vom ungehinderten Austausch von Wissen über nationale Grenzen hinweg ab. Der starke internationale, ja sogar globale Charakter der Wissenschaft ist eine ihrer Stärken. Im Falle geopolitischer Konflikte kann er jedoch zu einer Achillesferse werden. Die Freiheit der Wissenschaft endet dann an politischen Bruchlinien. Das ist sehr bedauerlich. Auf der Grundlage ihres gegenseitigen Vertrauens können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nämlich Brücken zwischen Ländern schlagen, zwischen denen Vertrauen durch politische Konflikte verloren geht. Ein aktuelles Beispiel sind die USA. Dort wurden drastische Haushaltskürzungen umgesetzt oder angekündigt. Zahlreiche wissenschaftliche Bereiche sind davon betroffen. In vielen Fällen wurde die Erhebung und Auswertung von Forschungsdaten, zum Beispiel in der Medizin, beeinträchtigt oder sogar völlig eingestellt. Solche Maßnahmen stellen eine gravierende Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit in den USA dar und schaffen ein Klima der Angst, in dem bei manchen Forscherinnen und Forschern Selbstzensur zu einer Überlebensstrategie wird.
Das ist ja ein Riesenproblem, dass dann möglicherweise aus Angst vor Kürzungen oder vor anderen Maßnahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich wirklich selbst vorab eine Schere im Kopf verordnen. Wie kann man dem denn entgegenwirken, dass sie eben weiterhin auf der Suche nach Wahrheit sind und nicht sich irgendwie selber beschränken aus Angst vor der sogenannten Cancel Culture oder vor Shitstorms oder eben politischem Druck?
Das ist eine gute Frage und es ist natürlich immer schwierig, Kolleginnen und Kollegen, die nur deshalb in Bedrängnis kommen, weil sie frei forschen, gute Ratschläge zu geben. Und es ist ja auch eine absurde Situation. Vor fast 250 Jahren hat Immanuel Kant klar herausgestellt, dass die Freiheit des öffentlichen Vernunftgebrauchs die Voraussetzung gesellschaftlicher Aufklärung ist. Und jetzt wollen antiaufklärerische Kräfte gerade an den Universitäten die Wissenschaftsfreiheit nach ihrem Gutdünken einschränken. Wir sollten uns daher frei nach Kant, so gut es geht, gegenseitig Mut machen, sich auch weiterhin des eigenen Verstandes zu bedienen. Auch dann, wenn an manchen Orten von Forschung und Lehre die Bereitschaft zunimmt, sich Eingriffe und der Zensur zu beugen. Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit sollten wir, wo immer es geht, öffentlich machen und öffentlich kritisieren. So helfen wir den betroffenen Kolleginnen und Kollegen am besten.
Ja, da wird der Kampf um die Freiheit der Forschung ja wirklich konkret. Aber was kann denn die Leopoldina als Nationalakademie in einem globalen Netzwerk tun, um die Wissenschaftsfreiheit zu verteidigen, darüber hinaus?
Ich nenne da mal ein ganz konkretes Beispiel. Gemeinsam mit den anderen nationalen Akademien hat die Leopoldina gegen die Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit in den USA protestiert. Aber solche Solidaritätsaktionen sind für uns keine Eintagsfliegen. Über ihr Human Rights Committee setzt sich die Leopoldina seit 25 Jahren weltweit für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit Bedrohung oder Verfolgung ausgesetzt sind.
Und wenn wir auf die Leopoldina selbst schauen, wie verhandelt die Akademie das Thema für sich? Also wird da regelmäßig ein Check gemacht, ob das alles frei und unabhängig läuft, dass zum Beispiel nicht Sie als Präsidentin zum Beispiel irgendwelchen politischen Vorgaben folgen, die dann die wissenschaftsbasierte Politikberatung der Leopoldina zum Beispiel einschränken würden?
Ja, anders als Leopold I. bin ich keine Alleinherrscherin. Ich bin eher die Premierministerin in einer repräsentativen Demokratie mit starken Kontrollmechanismen. Die Mitglieder der Leopoldina sind in Sektionen organisiert, die grob gesagt den wissenschaftlichen Fachdisziplinen entsprechen. Und die Sektionsmitglieder wählen eine Obperson und die ist dann Mitglied im Senat der Leopoldina. Und der Senat wählt die Mitglieder des Leopoldina Präsidiums, also die Präsidentin und meine Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Und das Präsidium der Leopoldina entscheidet über die Aktivitäten in der Politikberatung, zu welchen Themen Arbeitsgruppen eingerichtet werden, wer Mitglied dieser Arbeitsgruppe wird, wer unsere Stellungnahmen begutachten soll und ob eine Stellungnahme letztendlich unseren hohen Qualitätsanforderungen entspricht und veröffentlicht werden darf. Das ist ein starkes Qualitätssicherungsinstrument, das die Leopoldina in ganz besonderer Weise auszeichnet und auch sehr stark macht.
Das ist also der aktuelle Stand. Wir haben auch schon einen langen Ausflug in die Geschichte gemacht. Zum Schluss, Frau Rockenbach, möchte ich gerne einen vorsichtigen Ausblick in die Zukunft mit Ihnen wagen. Und ich weiß, dass das immer schwierig ist. Wir sehen an mehreren Beispielen weltweit, wie die Errungenschaft der Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird. Hier in Sachsen-Anhalt, wo die Leopoldina ihren Sitz hat, steht eine Landtagswahl an zum Beispiel. Was glauben Sie, welchen Herausforderungen sich die Leopoldina in der nahen Zukunft stellen muss?
Ja, da sprechen Sie eine drängende Sorge an und die Frage ist, ob auch bei uns in absehbarer Zeit im Land Sachsen-Anhalt oder gar auf Bundesebene wissenschaftsfeindliche Kräfte das Regierungshandeln mitbestimmen werden. Das ist eine durchaus realistische Befürchtung und daher engagiert sich die Leopoldina gemeinsam mit den anderen großen Wissenschaftseinrichtungen Deutschlands, aber auch mit den gesellschaftlichen Fürsprechern der Wissenschaft dafür, dass es gar nicht erst dazu kommt. Was kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Wissenschaftsfreiheit zu bewahren? Ja, jeder, insbesondere diejenigen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung, sollten Gesprächspartner innerhalb und auch außerhalb der Wissenschaft immer wieder den unschätzbaren Wert der wissenschaftsbasierten Forschung für Innovation und gesellschaftlichen Wohlstand verdeutlichen. Wir sollten das Wissenschaftssystem selbstbewusst als eine der Stärken unseres Landes präsentieren und uns nicht von widrigen Umständen und lautstarken Gegnern einschüchtern lassen. Wenn eine solche Solidarisierung gelingt, bin ich trotz der besorgniserregenden politischen Lage optimistisch.
Das klingt doch nach einem hoffnungsvollen Schlusswort. Wissenschaftsfreiheit, ein Thema, das die Leopoldina schon sehr lange begleitet und auch weiterhin Thema sein wird. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für die Einblicke. Bettina Rockenbach, Präsidentin der Leopoldina, und Danny Weber, Leiter der Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für dieses Gespräch, das viel Spaß gemacht hat.
Vielen Dank für heute.
Ich liebe, wie gut man an der heutigen Folge sehen konnte, wie sehr historische Wissenschaftsthemen auch heute noch brandaktuell sind. Und das gilt nicht nur für die Wissenschaftsfreiheit. Auch in unseren anderen Folgen schlagen wir Brücken zwischen Geschichte und Jetztzeit. Hören Sie gern mal rein, was es sonst noch so gibt hier bei 1652, dem Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt. Am besten abonnieren Sie direkt, dann verpassen Sie nichts. Und natürlich freuen wir uns auch riesig über eine positive Bewertung. Vielleicht haben Sie aber ja auch noch eine Frage für uns im Rucksack, wo Sie sagen, hey, darüber wüsste ich gern mal mehr beim Thema Wissenschaftsgeschichte. Immer gerne her damit. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an 1652, also 1652@leopoldina.org. Wir freuen uns auf Ihren Schrieb und wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören. Bis dann. Tschüss.
Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.